Deutschlands. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Mal ehrlich, das, was jeder von uns sieht, wenn er morgens in den Spiegel blickt, das ist nicht immer so angenehm. Gerne möchte man da mal die Oberfläche ein bisschen kaschieren. Zum Beispiel mit irgendwelchen Cremes oder Tuben oder Döschen oder Pinseln. Aber wie gesund sind denn all diese Produkte, die man sich da auf die Oberfläche aufträgt? Das fragen wir jetzt Christine Trohl von Ökotest. Wunderschönen guten Morgen, Frau Trohl.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Trohl. Muss man sich denn überhaupt was ins Gesicht schmieren? Tut mir das wirklich gut oder ist das eine Illusion?
Das ist eine gute Frage, ne? Das kommt ganz sicherlich darauf an, was für ein Hauttyp ich habe. Bei Männern ist es so, dass die meistens eine eher robustere, dickere Haut haben. Frauen eine etwas empfindliche oder dünnere Haut. Und wenn ich eine trockene Haut habe, dann muss ich mich regelmäßig eincremen. Beim Händewaschen merkt man das auch. Wenn ich mir oft die Hände wasche, weil ich etwa im Garten oder in der Küche arbeite, dann bekomme ich mit der Zeit trockene Hände. Die Haut braucht auf jeden Fall Pflege. Und dann brauche ich auch eine pflegende Hautcreme. Das kann eine Allzweckcreme sein, die können Sie eigentlich auch fürs Gesicht und für den ganzen Körper nehmen. Es ist aber so, dass sehr viele Spezialprodukte angeboten werden. Also ich bekomme eine Pflege für die Augen, für die Lippen oder auch für mein Gesicht, für verschiedene Hauttypen.
Für Tag, für Nacht, für Mittags, für nach dem Essen, für vorm Essen?
Ja, eigentlich komme ich auch ganz gut mit einer Allzweckcreme zurecht. Oder ich kann mir auch, wenn ich möchte und das besser verträglicher finde oder doller finde, kann ich mir auch eine Spezialcreme kaufen. Ne?
So, jetzt gibt's ja gerade in der Fernsehwerbung immer gerne so irgendwelche Stoffe, die hat man selbst noch nie gehört. Und denkt, boah, muss ja ganz toll sein, muss ja super funktionieren. Ist schon okay, dass die Creme jetzt einfach mal 50 Euro kostet.
Sie sprechen hier diesen Bereich von Luxuscremes an, ne?
Ja, also bei 50 Euro geht für mich eine Luxuscreme.
Ich habe zum Beispiel gerade gelesen, es gibt ein Anti-Aging-Serum, da kostet eine Unze 600 US-Dollar. Das ist schon mal ein Preis, ne?
Das ist auf jeden Fall ein Preis. Es ist eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Ich meine, ein Kaviar-Extrakt oder ein besonderer Anti-Aging-Extrakt gegen Falten klingt erstmal toll. Aber ich denke, in erster Linie macht vermutlich die Marke den Preis aus, und zwar über die Positionierung als günstiges oder teures Produkt am Markt, ne? Wie viel Geld jeweils in die Rohstoffe gehen oder in die Entwicklung eurer Rezepturen oder in die Werbung, das ist halt sehr unterschiedlich. Da kann man von außen in die Firma nicht reingucken letztendlich, ne? Extrem ist das, was Sie gerade angesprochen haben, praktisch dieser ganze Bohai um die Faltencremes. Hier werben die Hersteller ja häufig damit, dass besonders edle Zutaten drin sind, oder sie kreieren für ihre Wirkstoffe ganz wohlklingende Namen, die so technisch-wissenschaftlich anmuten. Und damit wird eigentlich suggeriert, dass so ein Produkt mindestens ein Ergebnis jahrelanger und teurer Forschung ist. Das stimmt meistens eigentlich gar nicht, denn wir haben im Verlauf der letzten Jahre mehrere die Faltencremes-Tests gemacht. Und hier hat sich eigentlich immer gezeigt, dass die ausgelobten Wirkungen, die die Hersteller für ihre Antifaltencremes machen, sich nicht belegen lassen durch aussagekräftige Studien.
Gibt es denn überhaupt Antifaltencremes, von denen Sie uns jetzt sagen können, funktioniert?
Also funktionieren tut das schon in dem Sinne, dass eine Antifaltencreme eigentlich genauso gut ist wie eine ganz normale Allzweckcreme, ein herkömmliches gutes Produkt, was die Haut mit Feuchtigkeit und Fett versorgt. Und sicherlich können auch, ich sag mal, so Mikrofalten möglicherweise erknittert werden. Richtige sichtbare Effekte letztendlich. Also, dass die Falten, die ausradiert sind, das haben sie bei keiner Creme, ne?
Das haben sie dann nur beim Schönheitschirurgen. Mal Ihre ganz persönliche Meinung. Wie viel Geld muss ich für eine Creme oder mehrere Cremes ausgeben, wenn ich wirklich noch eine gute Grundversorgung für meine Haut will und alles drüber ist dann wirklich eigentlich unnötiger Luxus?
Also bei unseren Tests ist es so, dass die meisten Naturkosmetikprodukte in der Regel sehr gut abschneiden. Wir haben aber auch viele Produkte aus dem Drogeriemarkt im unteren Preissegment oder auch aus dem Supermarkt oder beim Discounter, die mit sehr guten Noten aus unseren Tests gehen. Ich muss aber jetzt nicht viel Geld in Luxuscremes investieren, das muss ich nicht nehmen.
Christine Trohl von Ökotest, darüber, womit man denn so schön seine Oberfläche kaschieren und bearbeiten kann, damit die faltenfreier wird, feuchter wird und überhaupt. Frau Trohl, vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, bitte sehr.
2 auf 1.
Es ist 49, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute Vormittag ist Oberfläche.
Graffiti, Kaugummi und Klosprüche. Das gehört doch zur Schule, wie Noten, Klassenarbeiten und Schulranzen. Und, obwohl heute sagt man wahrscheinlich Schulrucksäcke, wir hatten noch Ranzen. Und all diese Sachen spalten Schüler und Lehrer. Die einen nennen es Kunst, die anderen nennen es Vandalismus. Die einen finden es schön und die anderen nicht so schön bis abstoßend. Die Lehrerin Burgel Langer hat verschiedenste Exemplare an Kaugummis, Graffitis und Sprüchen zusammengetragen und in der Ausstellung auf und unter der Oberfläche ausgestellt. Ob es für Sie mehr Kunst ist oder mehr Vandalismus, das wollen wir Sie jetzt selbst fragen und sagen, guten Morgen, Frau Langer.
Hallo, Frau Langer.
Ja, guten Morgen.
An was für einer Schule unterrichten Sie denn, Frau Langer?
Ich unterrichte am Abendgymnasium in Köln. Das ist eine Schule der Erwachsenenbildung und da machen quasi erwachsene Menschen im Alter ab 19 das Abitur nach.
Ja, also das sind ja dann doch Menschen, die da ein bisschen älter sind als die normalen Schüler, die wir uns immer so vorstellen, die irgendwas beklieren und beschmieren. Machen das die Großen aber genauso wie die Kleinen?
Das ist natürlich ein bisschen schwer auszumachen, weil wir das ja nicht beobachten, wann jetzt Kaugummis geklebt werden. Und außerdem wird unsere Schule auch noch von einer Berufsschule vormittags genutzt. Also wir sind ja vorwiegend abends dort. Und deswegen wissen wir das nicht ganz genau. Aber ich würde doch mal vermuten, dass auch Erwachsene Kaugummis kleben. Und ich denke, das hat was damit zu tun, also dass Schule doch auch ja ein ganz starkes, vielleicht auch strenges Ordnungssystem ist und da muss man ab und zu auch mal die Luft rauslassen oder vielleicht langweilt man sich auch mal zwischendrin. Also ich habe jedenfalls den Eindruck, dass es was auch damit zu tun hat.
Verbieten Sie denn einem 22-jährigen Erwachsenen das Kaugummikauen im Unterricht?
Nicht direkt, aber ich muss auch sagen, ich krieg's auch nicht so richtig mit. Also wenn, dann wird ganz dezent Kaugummi gekaut.
So, wenn Kaugummi unter der Tischplatte ist und man da selber reingreift, dann ist das eigentlich Ibaba. Wie kamen Sie jetzt auf die Idee, sowas zu fotografieren und es quasi in den Status der Kunst zu erheben?
Das war so, dass wir haben bei uns in der Schule das sogenannte Lehrerraumprinzip. Das heißt, ich habe mit einem anderen Kollegen zusammen einen Klassenraum und die unterschiedlichen Schüler in den unterschiedlichen Klassen, die kommen zu uns in den Raum. Und wir wollten dann irgendwann vor ein paar Monaten den Raum mal neu gestalten und haben den angestrichen. Und bei der Gelegenheit kommt man natürlich nicht umhin, also auch mal Tische anzufassen, zu verrücken. Und ich hatte mir bis dahin auch keine Gedanken darüber gemacht. Also ich hatte das schon im Hinterkopf, Kaugummis gibt's irgendwie. Und dann habe ich mir das mal genauer angeguckt und habe auch mal Tische umgedreht und kam dann auf die Idee, daraus eine Ausstellung zu machen. Und dann habe ich an einem anderen Tag meine Kamera mitgebracht und habe also so mehrere Großaufnahmen gemacht, so mehrere Dutzend Fotos von diesen Kaugummis und dann aber in Großaufnahme.
Gut, das klingt erstmal gut, Frau Langer, aber jetzt mal unter uns, geklebter Kaugummi ist nicht gleich geklebter Kaugummi. Gibt es da verschiedene Techniken?
Ja, das kann man wohl so feststellen. Es gibt, ich habe so ausgemacht, es gibt die Kreativen, die bearbeiten das Kaugummi noch ein bisschen, rollen es zu Würsten, machen dann kleine Schnecken daraus. Das habe ich zum Beispiel entdeckt, also so ein Kaugummi, was zu einer kleinen Schnecke gerollt war. An anderer Stelle habe ich gesehen, also dass Kaugummis wirklich so kunstvoll in Stahlrohr reingedrückt wird und dann wiederum andere werden plattgewalzt und dann auf die Holzoberfläche, also unter den Tisch geklebt. Das nimmt dann auch so ganz bizarre Formen an. Also je öfter ich mir dann hinterher meine Produkte angeguckt habe, desto mehr habe ich dann auch da richtig Muster, also auch Gesichter, Formen, vielleicht auch Tiere entdeckt. Also das fand ich ganz spannend. Also zum Beispiel bei einem Kaugummi fand ich, dass es so aussieht wie eine Kröte, ein anderes sieht aus wie ein Gespenst und wiederum andere sehen dann, ich habe auch so mehrere Gruppen fotografiert, und das sieht dann aus, also so in diesen verschiedenen Farben von Blau oder auch Rosa, wie so bizarre Kraterlandschaften. Also das ist ganz interessant.
So, Frau Langer, wie kommt denn Ihre Ausstellung an, also bei Kollegen und Schülern?
Ganz gut eigentlich. Also die Lehrer, die sagen teilweise, also sie finden das schon ein bisschen eklig, wenn man die Fotos so in Großaufnahme sieht. Also ich habe ungefähr 30 bis 40 verschiedene Motive aufgehängt und gleichzeitig kommt aber auch dieses eben Beschriebene ganz stark zum Ausdruck. Also es ist sozusagen ästhetisch und eklig zugleich. Und das kriege ich auch als Resonanz von den Lehrern mit, ne? Also einerseits toll, aber manchmal finde ich es ja doch ein bisschen eklig. Und die Schüler bleiben auch sehr oft davor stehen und gucken sich das an und überlegen dann, was hat jetzt dieser Spruch zu bedeuten oder was ist jetzt dieses Motiv, wie sieht das denn aus? Also es ist auf jeden Fall so ein kleiner Magnet bei uns im Foyer der Schule.
Frau Langer, jetzt ist Köln eine schöne Stadt, aber wir wollen natürlich die Ausstellung auch hier im Raum Berlin-Brandenburg sehen. Also ich würde vorschlagen, neue Nationalgalerie oder Internet, wann kommt die Ausstellung dahin?
Das ist ein guter Tipp von Ihnen. Da habe ich mich jetzt noch nicht drum gekümmert, aber ich werde diesen Tipp aufgreifen und werde mal mein Bestes tun.
Über Ihre Ausstellung auf und unter der Oberfläche sprachen wir mit der Lehrerin des Abendgymnasiums Köln, Burgel Langer. Frau Langer, vielen Dank und weiter so.
Danke.
Danke, tschüss. Tschüss.
2 auf 1.
Wenn man auf der Oberfläche des Mars landen will, kann man auch was erleben, nämlich oft sein blaues Wunder. Das ist nicht leicht. 70% der letzten 40 Mars-Missionen sind gescheitert. Es kommt einfach nicht alles Gerät heil unten an. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch an das Jahr 2004. Da haben wir Medien monatelang darüber berichtet, ob der Mars-Rover Spirit nun funktioniert oder nicht. Hat er am Ende übrigens nicht. Jetzt schickt die NASA unerschrocken einen neuen Erkundungsroboter auf die Oberfläche unseres Nachbarplaneten. Und darüber sprechen wir mit einem echten Mars-Missionsexperten. Dr. Bernd Schäfer vom Institut für Robotik und Mechatronik des DLR war maßgeblich am europäischen Mars-Projekt ExoMars beteiligt. Guten Morgen, Herr Schäfer.
Ja, guten Tag.
Herr Schäfer, was ist Curiosity denn genau?
Gut, der Name Curiosity, wenn man Englisch versteht, ist klar, bedeutet Neugierde oder Wissbegierde. Mhm. Und er besteht aus einem mobilen Fahrzeug, das wesentlich größer ist als die bisherigen beiden Fahrzeuge Spirit und Opportunity, von denen Sie eben gesprochen haben. Man spricht von etwa einer Tonne Gesamtgewicht, während eines von den beiden anderen etwa so 200 Kilogramm schwer ist.
Mhm. Muss man als erstes sicherstellen, wenn man den Mars erforschen will, dass das Forschungsgerät dort gut ankommt und vernünftig funktioniert? Das war in der Vergangenheit ja nicht immer so, ne?
Ja, das ist richtig. Allerdings hatte die NASA sehr viel Fortune gehabt, sage ich mal, mit ihren drei Rovern. Es sind ja nicht nur die beiden letzten gewesen, sondern schon 1976, 77 der erste kleine Rover, Sojourner genannt. Und da wurde jeweils mit Airbags gelandet und das funktionierte eigentlich sehr gut.
Wie muss ich mir denn die Oberfläche des Marses vorstellen? Ist das harter Stein?
Das ist gemischt. Man hat also, man weiß, dass man sehr viel weiche Böden hat, also sandartiges Gelände und auf diesem Sand eingelagert dann Felsbrocken, kleinere, größere und vor allem sehr viele Krater.
Sie haben gerade eben angesprochen, dass früher mit Airbags gelandet wurde, dann kurzzeitig nicht. Da hat es ja dann nicht so gut geklappt. Wie sieht's denn jetzt aus? Wie bringt man denn jetzt das Gerät auf die Oberfläche? Wieder mit Airbags?
Nein, diesmal nicht. Das ist ein ganz neues Prinzip, was man jetzt testet. Also eine sehr herausragende oder herausfordernde Technologie. Das soll wie ein, ich sag mal, Helikopter, der über einer Oberfläche schwebt und an Seilen ein Instrumenten oder ein Nutzlast zur Erdober- oder Marsoberfläche in diesem Fall herunterlässt. Also eine Art Himmelskran, sagen die Amerikaner. Das heißt, das Ganze landet erstmal oder versucht mit einem Fallschirm dann durch die Marsatmosphäre an Geschwindigkeit abzunehmen. Dann wird dieser Fallschirm abgesprengt und dann kommen dann einige Seile zum Vorschein, die dann das eigentliche Fahrzeug, das eine Tonne schwer ist, dann etwa 20, 30 Meter über der Marsoberfläche sanft dann auf der Oberfläche landet mit Rückstoßraketen diesmal. Das hatte man vorher nicht gehabt.
Was soll denn Curiosity jetzt alles untersuchen auf der Marsoberfläche?
Ja, vor allem ist man physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen interessiert. Also physikalisch die mineralogische Zusammensetzung der Marsoberfläche. Chemisch natürlich auch wieder die Einzelzusammensetzung des Marsgesteins und so weiter. Und vor allem natürlich sucht man immer noch nach Organismen oder Organic Compounds nennen wir das. Mhm. Also Zusammensetzungen auf Basis von Kohlenstoff und Wasser, die sich vielleicht mal in der Vergangenheit dort gebildet haben oder auch, organische Moleküle, die vielleicht zu Leben in der Zukunft beitragen könnten.
Nun ist es für uns, sagen wir mal, Nichtwissenschaftler so, wenn man dort Mars-Menschen oder Mars-Wesen finden könnte, am besten noch welche, mit denen wir uns unterhalten können, würden wir alle sagen, juhu. Aber was ist für Wissenschaftler so faszinierend an Kleinstbestandteilen, die möglicherweise irgendwann mal Leben gewesen sein könnten oder irgendwann mal Leben werden könnten?
Generell sage ich, dass man natürlich interessiert ist, wie Leben entstanden ist und versucht natürlich auch Rückschlüsse von dem, was man auf dem Mars vielleicht gewinnt, auf die Erde zu ziehen, wie unser Leben entstanden sein könnte. Und wenn man natürlich weit in die Zukunft denkt, man denkt ja natürlich auch an eine menschliche Besiedlung oder mal eine bemannte Mars-Mission. Vielleicht auch langfristig, dass man da Habitate, also Wohnräume mal aufbaut, in denen Menschen leben könnten. Ja.
Über die Erforschung der Marsoberfläche durch Curiosity, aber auch durch andere Projekte sprachen wir mit Dr. Bernd Schäfer vom Institut für Robotik und Mechatronik in Oberpfaffenhofen. Das Institut gehört selbstverständlich zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Dankeschön, Herr Schäfer.
Vielen Dank, Herr Schäfer.
Ja, bitteschön.
2 auf 1.
Wir kommen jetzt zu einem physikalischen Phänomen. Ein Phänomen, das im Tier- und Pflanzenreich ausgiebig genutzt wird und auch wir Menschen versuchen, unseren Nutzen aus der, Achtung, Oberflächenspannung zu ziehen. Ja, wie das denn nochmal war mit der Oberflächenspannung und warum ein Wasserläufer sehr wohl, wir aber wohl eher nicht übers Wasser gehen können, das erklärt uns unser universalgelehrter Dr. Marc Benecke. Wunderschönen guten Morgen, Marc.
Einen wunderschönen universal gelebten guten Morgen, würde ich sagen.
Universal gelebt ist auch schön.
Beides, ne?
Wenn man 5 Minuten Tatort guckt, denkt man noch, da passiert was Aufregendes. Ist das die Oberflächenspannung?
Ja, die Oberflächenspannung ist in der Tat total aufregend und zwar viel aufregender als ein Tatort. Da sind ja die meisten, zumindest die entscheidenden Leute, tot in der Regel, zumindest am Anfang. Aber bei der Oberflächenspannung ist anders. Die ganzen Wasserteilchen, die Wassermoleküle, die flitzen die ganze Zeit durch die Gegend. Also wenn man sich ein Glas Wasser einschenkt, ist da überhaupt keine Ruhe im Karton oder im Glas, sondern die ganze Zeit flitzen die wie die Irren hin und her. Und dadurch lösen sich die ganze Zeit die Bindungen zum Nachbarwassermolekül und bilden sich neue. Jetzt ist das aber, arbeitsscheuen auch Wassertropfen und Wassermoleküle. Und deswegen haben die ein Problem, wenn die in die Oberfläche kommen. Ganz, ganz oben, da wo dann die Luft ist, da wird es ungemütlich. Da haben sie nämlich keine anderen Wassermoleküle zum Dranklammern und Drankleben. Und deswegen versuchen die da oben die Oberfläche so klein wie möglich zu machen und bilden deswegen, wenn man zum Beispiel aus dem Wasserhahn ein Tröpfchen rausfließen lässt, bilden sie dann eben Tropfen, um sich so eine äußere arbeitsarme Schicht außenrum zu wickeln.
So, und was bedeutet jetzt für die Oberfläche von Flüssigkeiten oder in dem Fall von Wasser?
Das bedeutet, dass ganz verrückte Sachen passieren. In einem Wassertropfen zum Beispiel wird es verdammt eng. Das heißt, da herrscht ein größerer Druck, als wenn man das Wasser einfach nur in einem Glas zum Beispiel hat, weil sich eben diese Haut drumherum spannt. Oder, was auch jeder von zu Hause selber kennt, man kann ja auf Wasser, wenn man das in eine Schüssel tut, kann man ja sogar eine Münze legen, Büroklammern, Rasierklingen, Grashalme. Und der Wasserläufer macht eben auch so, dass er sich genau diese, eigentlich ist das wie eine Folie, die sich da draußen drum spannt, dass wenn man, solange man vorsichtig genug auf dieser Folie drauf rumtalbt oder als Münze drauf liegt, dann reißt sie nicht durch. Sobald sie aber reißt, bricht sie durch. Es gibt aber noch andere schöne Effekte. Einen, den kann man nicht selber ausprobieren, das können nur die Bienen. Die bauen nämlich in ihrem Bienenstock eigentlich runde Waben und wir denken ja immer, die wären eckig, also mehreckig, sind die aber gar nicht, sondern es ist am energieärmsten, wenn man runde Zylinderchen aneinander presst, dass die dann gerade Wände gegeneinander bilden. Das passiert also nur, weil es im Bienenstock so warm ist und nicht, weil die Bienen das machen. Und man kann auch Seifenblasen zum Beispiel blasen, wenn die sich dann fusionieren, wenn man das sehr gut kann, entsteht auch so eine gerade Wand zwischen gleich großen Seifenblasen. Es gibt also sehr, sehr viele Effekte, die wir eigentlich kennen, aber wo wir uns gar nicht klar machen, ist die Oberflächenspannung dafür verantwortlich.
Sag mal, gibt es auch Flüssigkeiten, die noch eine viel, 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 viel dollere Oberflächenspannung haben, wo man, sagen wir mal, einen ganzen Schuh drauf abstellen könnte?
Man könnte das mit Quecksilber mal ausprobieren.
Lieber nicht.
Man Quecksilber, genau, Tröpfchen irgendwo von, aber heutzutage kriegt man das ja nicht mehr und außerdem ist es auch giftig. Deswegen sollte man das vielleicht nicht ausprobieren, aber es gibt in der Tat auch Substanzen, die noch eine viel größere Oberflächenspannung haben.
So, wie profitieren wir Menschen denn jetzt davon? Also wir haben jetzt schon ganz viel beobachtet und finden das ja auch lustig und toll, was da alles so passiert, aber man kann damit ja auch arbeiten mit der Oberflächenspannung.
Ja, man kann mit der Oberflächenspannung arbeiten, indem man zum Beispiel, wenn man sie einfach nur messen will, indem man, das ist eigentlich das schönste Experiment, das in so einen Rahmen spannt und das Ganze dann so auseinanderzieht und dann schaut, wenn ich die Arbeit durch dieses Rahmenspannen jetzt dazugebe, wie weit können sich dann die Moleküle auseinanderziehen? Und das kann man sehr, sehr eindrucksvoll durchführen. Man kann natürlich auch Lavalampen herstellen, das ist vielleicht noch viel schöner, indem man zum Beispiel Wachs und Wasser in ein Gefäß reingießt. Deswegen muss man Lavalampen nämlich immer anheizen. Und dadurch, weil diese verschiedenen Oberflächenspannungen sich nicht mögen, bleibt das Wachs beim Wachs und das Wasser beim Wasser. Weil man kann sich abends ein Glas Wein einschenken und sieht dann, wie auf einmal so komische Schlieren da hochkriechen. Das ist in dem Fall dann die Flüssigkeit auf der Suche danach, wo sie sich möglichst stark zusammenballen kann. Das klappt aber leider nicht. Man kann, wenn man zum Blutspenden geht, wenn man so mit einer Nadel gepiekst wird in den Finger, wird eine kleine Kapillare dran gehalten, dann läuft das Blut daraus. Das ist keineswegs der Kreislauf, der das da rauspumpt, sondern auch das ist Blut eben in der Suche nach anderen Blutteilchen, mit denen es sich zu einer Kugel zusammenformen kann, findet es aber nicht und läuft
deswegen nur die blöde Kapillare. Blutrünstiges Blut, das finde ich super. Jetzt gibt es ja Wissenschaftler wie dich, die echt was von Phänomenen verstehen und dann gibt es so Deppen wie wir, die nur manchmal was lesen. Also zum Beispiel habe ich gelesen, mit Spüli kann man die Oberflächenspannung verringern. Kann ich mit genug Litern Spüli Schiffe versenken?
Ja, das könnte es. Naja, die Schiffe versenken vielleicht gerade nicht, weil die nicht nur wenig mit der Oberflächenspannung zu tun haben, sondern darin, dass da Luft in dem Schiff sozusagen ist und das wird dadurch
wieder falsch.
Man kann aber sehr viel Quatsch damit machen, in der Tat. Zum Beispiel, man kann einfach spülen damit. Also es ist ja sehr unlogisch eigentlich, dass wenn man einen Teller mit Nudeln und mit Tomatensauce in die Spüle schmeißt, dass das nicht irgendwie, also dass das dann vom Teller wirklich abgeht, ohne dass man das abwischt. Das liegt eben daran, dass diese Tenside, von denen du sprichst, das Spüli, das lagert sich dann um die ganz kleinen Kügelchen, die jetzt im Wasser drin sind. Und dann hat man lauter kleine Schmutzkügelchen und die rutschen, wenn du den Teller aus der Spüle rausziehst, dann rutschen die einfach runter und bleiben im Wasser. Also Spülen ist ein großes Wunder. Liebe Kinder, falls ihr zuhört, probiert es mal aus, freuen sich eure Eltern.
Ja, da freuen sich alle Eltern wirklich großartig hier. Marc Benecke über die Oberflächenspannung und liebe Kinder, was man mit der alles Tolles machen kann.
Wow, das ist zum ein Beispiel. Hit.
Achso, es gibt übrigens ein neues Buch über Marc Benecke, gar nicht von ihm selbst, das heißt das Benecke-Universum. Sollten Sie sich unbedingt reinziehen, weil das ist ein Buch, das haben seine Mitarbeiter und seine Frau über ihn geschrieben. Ist da viel Kompromittierendes drin? Hast du schon gelesen?
Ich habe mich nicht getraut, es aufzuschlagen, aber bis jetzt gab es zumindest noch keine Anschläge. Außerdem also empfehle ich ja das Spülen und so weiter. Insofern
ja. Ist alles klar. Und die Sexszenen sind super, kann ich dir schon sagen.
Ja, da.
Die mit den Mitarbeitern. Ciao. Marc, vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
Zwei auf eins.
So, 10.35 Uhr, damit kurz nach Halbzeit dieser Sendung. Deswegen kommen wir jetzt mal zu unserer Oberfläche, zum größten unserer Organe, zur Haut. Definiert wird sie ja so.
Zur Haut? Ich habe gedacht, das ging um was anderes.
Nein. Aber, ja. Die Haut dient zur Abgrenzung von innen nach außen, dem Schutz vor Umwelteinflüssen, der Repräsentation, der Kommunikation und Wahrung des inneren Gleichgewichts, bla 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 bla. Wir reden über die Haut und zwar mit unserem hautfarbenen Arzt und Medizinjournalisten Magnus Heyer. Guten Tag, Herr Heyer.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Bei Ihnen hätte ich ja gedacht, das größte Organ ist das Gehirn, aber das passt natürlich nicht zur Sendung, weil es ja um Oberfläche geht.
Das schönste Organ ist das Gehirn.
Ach, das schönste, okay. Wie groß ist denn unser größtes Organ, die Haut? Die ist ja irgendwie so überall dran, kann man schlecht messen, oder?
Nee, ist ganz unproblematisch. Wie groß und wie schwer sind Sie nochmal?
Ich persönlich bin 1,82 groß, wiege ungefähr 80 Kilo.
Oh, wunderbar. Ich ähnlich. Ich bin etwas größer, wiege etwas mehr. Und ich habe es bei mir mal ausgerechnet. Also ich habe eine Oberfläche von 2,04 Quadratmetern.
Mhm.
Also 2 Quadratmeter ist ja eine ganze Menge.
Ja.
Und wir hatten neulich mal, das war mehr, naja gut, es war witzig, eine Freundin hatte Besuch von einem 150 Kilogramm Amerikaner und hat sich gewundert, wie viel Handtücher der im Bad verbraucht hat. Und dann haben wir spaßeshalber mal ausgerechnet, ob das an der Körperoberfläche liegt. Und nein, und wir kamen zu dem Ergebnis, der hat über 2,7 Quadratmeter, also weiß ich nicht, 45% mehr oder so.
www.moppel.de?
Genau, www.moppel.de. Das, also die gute Nachricht dabei ist einfach die Tatsache, werden Sie ruhig dick, die Haut kompensiert das.
Okay.
Die schlechte Nachricht ist allerdings, werden Sie anschließend wieder dünn, haben Sie ein Problem, weil...
Die Haut kompensiert das nicht.
Jo, die Haut kompensiert es nicht mehr. Dann sind Sie ein sogenanntes Faltentier und das sieht dann blöd aus. Aber grundsätzlich ist es eben so, die Größe der Haut richtet sich einfach nach der Größe des Körpers. Sie passt sich flexibel an.
Gut, so jetzt sind Sie ja Fan vom Gehirn, das haben wir gerade schon gehört, aber können Sie sich auch für unsere Oberfläche begeistern? Also ist die Haut denn auch so beeindruckend und spannend?
Naja, die Haut ist ja auch für das Gehirn relevant. Also es ist ja so, dass die Haut hat zum Beispiel 6 verschiedene Rezeptoren, 6 verschiedene 6 verschiedene Fühler sozusagen. Mhm. Und das ist ja schon beeindruckend. Also Sie haben in der Haut spezielle Fühler, die reagieren, wenn sie mit einer Nadel draufstechen, also auf Schmerz, oder andere reagieren auf Druck, oder andere reagieren nur auf Dehnung. Sie kennen dieses schöne Phänomen, wenn Kinder so am Arm in 2 verschiedene Richtungen die Haut drehen.
Ja, und so ein stechender
Schmerz kommt.
Mhm.
Und schön ist auch die Thermowahrnehmung. Also das geht so schnell, wenn Sie auf eine Herdplatte fassen, dann geht ein Signal Richtung Hirn mit 300, 400 Kilometern pro Stunde und dann ziehen Sie die Hand zurück. Und dann erst merken Sie, oh, das war heiß und ich habe die Hand schon zurückgezogen.
Moment, aber im ersten Moment weiß ich doch gar nicht, ob es heiß war. Es kann auch sein, es war kalt.
Das stimmt, aber Ihr Gehirn nimmt es ganz schnell zur Kenntnis und Ihr Bewusstsein kommt eine halbe Sekunde später.
Eine Stunde.
Und womit wir wieder beim Gehirn wären, was ich noch... Nein, aber jedenfalls, die Haut ist ein hochsensibles Organ mit ganz vielen verschiedenen Wahrnehmungsformen und abgesehen davon, sie schützt vor Hitze, Kälte, sie schützt vor Austrocknung. Sie schützt vor Sonne, vor Bakterien, Viren, also dolles und sie sieht schön aus.
Herr Heyer, ich sag Ihnen, wenn Sie versuchen, in diesem Interview auch noch auf die Gehirnhaut zu kommen, dann gibt es richtig Ärger, dann haut Sie jemand. Zumindest wenn wir uns das nächste Mal sehen. Jetzt habe ich aber noch.
Wobei es ja auch dort verschiedene Hirnhäute gibt.
Ruhig.
Die Spinnwebenhaut.
Du hast angefangen.
Ruhig. Das gibt Kloppe. Ich wollte mal sagen, bei L'Oreal heißt es ja immer, das Beste sitzt unter der Haut. Wie weit ist die Haut denn eigentlich schon erforscht?
Also ich bin kein Dermatologe, aber wir bewegen uns, also wir wissen zum Beispiel, dass sie eine große Rolle im Immunsystem spielt. Wir wissen zum Beispiel, dass sie eine Rolle in der Vitaminherstellung spielt. Also es werden tatsächlich, Vitamin D wird in der Haut gebildet. Wir wissen, über ihre Rolle in der Krebsentstehung. Wenn sie jetzt nach Mallorca fliegen, und das ist im Programm, in unserem Evolutionsprogramm ja nicht vorgesehen, dass sie von jetzt auf nachher von einem Winterland in ein Sommerland fliegen, da kommt die Pigmentierung nicht so schnell hinterher.
Ich habe kein Mallorca gehen, wollen Sie sagen.
Sie haben kein Mallorca, Sie haben kein Flugzeug gehen, Sie haben schon ein Mallorca gehen. Sie müssen langsam nach Mallorca, und dann stellt sich, das ist eine Fähigkeit, die hat die menschliche Haut im Gegensatz, ich glaube, zu allen Tieren, dass die Pigmentierung sich auf den Lebensraum, auf die Sonneneinstrahlung einstellen kann. Also, dass es Leute mit ganz dunkler Pigmentierung gibt, ist ja eine wunderbare Anpassung. Das heißt, die Anpassung ist, glaube ich, eher umgekehrt. Dass wir so blass sind, ist die Anpassung.
Aha, ja. Aber wenn Sie meinen, Sie brauchen mehr Zeit, damit sich die Haut dran gewöhnt, müssen Sie nur die richtige Fluglinie wählen. Das passt schon.
Oh ja, da gibt es jetzt in Amerika ja einige, die pleite sind. Da können Sie, das ist jetzt wiederum evolutionsadäquates Fliegen.
So kann man es auch nennen. So, jetzt gibt es ja die Möglichkeit, Haut zu transplantieren. Das weiß man, bei Verbrennung wird das schon lange gemacht. Aber gibt's auch künstliche Haut, die mittlerweile schon funktioniert?
Ich glaube nicht, dass die Haut schon funktioniert. Also zunächst einmal ist man sehr viel weitergekommen in der Transplantation von Haut. Sie müssen ja dann bei jemandem aus relativ wenig gesunder Haut eine große Fläche machen. Und dann bauen Sie daraus sozusagen so netzartige Strukturen, die Sie dann über eine viel größere Fläche ausbreiten. So ganz plastisch sollte man sich das gar nicht vorstellen. Funktionierende künstliche Haut gibt es nach meinem Wissen nicht, aber ich bin nur Neurologe.
Das finde ich sehr schön. Ja, aber wissen Sie was? Diese Bescheidenheit, das macht das Gehirn, dass Sie sowas können. Das ist auch ganz toll. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Nicht-Dermatologe Magnus Heyer, der uns trotzdem ganz viel über die Haut erzählt hat.
Vielen Dank, Heyer. Tschüss.
Danke auch. Ciao.
2 auf 1.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie gefragt werden, was ist das schönste Wesen unter der Meeresoberfläche, dann werden Sie vermutlich sowas sagen wie Delfin oder Seepferdchen, oder Sie nennen einen besonders schönen oder exotischen Fisch. Ich würde sagen, Qualle. Ich bin ein Riesenfan dieser magischen, mysteriösen, durch die Weltmeere schwalupschenden Tiere, auch wenn es einige Arten gibt, denen man besser nicht begegnet. Das weiß niemand besser als der Mann, der Dr. Qualle genannt wird. Gerhard Jarms vom Zoologischen Institut der Universität Hamburg, der selbst schon 2 Quallenarten entdeckt hat. Guten Tag, Herr Jarms.
Hallo, Jarms.
Schönen guten Tag.
Herr Jarms, seit wann beschäftigen Sie sich denn mit Quallen?
Ach, ich beschäftige mich seit 1971 mit Quallen.
Mensch, da war ich ein Jahr alt, da haben Sie mir einiges voraus. Was ist für Sie das Faszinierende daran?
Naja, diese Tiere sind perfekt symmetrisch. Sie sind filigran in der Struktur, harmonisch in der Bewegung und manchmal auch sehr farbig.
Sieht ziemlich majestätisch aus, muss ich Ihnen recht geben. Wie dicht unter der Oberfläche schwimmen denn diese Tiere überhaupt?
Also es gibt einige Arten, die schwimmen direkt auf der Oberfläche, an der Grenzschicht zwischen Wasser und Luft. Da gibt es diese portugiesische Galeere und die Segelqualle Velella. Werden also vom Wind an der Oberfläche vertrieben.
Mhm. Haben Sie selber auch schon unangenehme Begegnungen mit Quallen gehabt?
Ja, ich habe einmal ein winziges Stück von einem Tentakel einer tödlichen Seewespe am Arm gehabt. Und das gab sofort natürlich einen ganz enormen Schmerz und nachher eine große Blase, Entzündung. Und dann habe ich aber Glück gehabt, dass es nicht so viel Kontakt war. Man braucht ungefähr 2 Meter Kontakt mit den Tentakeln, dann haut es auch den stärksten jungen Mann um, der stirbt innerhalb von 5 Minuten.
Mhm. Innerhalb von 5 Minuten, was passiert denn da?
Dort werden bestimmte Vorgänge innerhalb des Körpers verstopft. Da sind große Eiweißmoleküle, die sich an sogenannte Ionenkanäle legen, und dann werden die Nervenverbindungen unterbrochen und die Muskeln blockiert, dann gibt's Atemlähmung, das Herz bleibt stehen und das war's dann.
Klingt jetzt ja nicht so richtig toll. 2 Arten von Quallen haben Sie selber entdeckt. Wo entdeckt man denn bitte neue Quallenarten?
Naja, man entdeckt sie, wenn man auf den Weltmeeren unterwegs ist und Plankton sammelt. Aber diese beiden, auf die Sie ansprechen, habe ich in einem Aquarium im Zoo entdeckt. Und selbst wenn man in einen Zoo kommt und dort genau hinschaut, kann man dann auch nochmal was Neues finden.
Wie riesig sind denn dann die Unterschiede zu den Arten, die Sie schon kennen? Haben Sie das auf den ersten Blick gesehen?
Nein, ich habe eine bestimmte Gruppe von Quallen, die ein Außengehäuse haben. Die sehen fast aus wie kleine Eistüten, so Waffeltüten. Und diese Gruppe, deren ganzen Mitglieder habe ich bei mir im Labor in Kultur. Und ich habe dann solche Tiere dort gesehen bei Hagenbeck, habe die rausgesammelt und dann ins Aquarium bei mir mitgenommen und dann konnte ich sie natürlich vergleichen, weil ich alle anderen hatte, wusste ich, aha, das ist was Neues.
Herr Jams, wir haben gehört, dass Quallen ewig leben sollen, stimmt das?
Ja, wenn man weiß, dass zu den Quallen nicht nur dieses bewegliche hyaline Wesen gehört, sondern auch noch ein festsitzendes Stadium. Sie wissen ja, bei Schmetterling gibt es auch noch eine Raupe. Mhm. Den Schmetterling finden alle wunderschön und die Raupe, naja.
Genau.
Und so haben diese Quallen auch ein festsitzendes Stadium. So einen kleinen Polypen, sieht aus wie so eine winzige Seeanemone oder Seerose, sitzt am Boden fest und der produziert dann in regelmäßigen Abständen so kleine, winzig kleine Sternchen, die dann zu den großen Quallen heranwachsen. Und danach sind sie wieder, wenn sie die abgegeben haben, sind sie wieder jung und können das nächstes Jahr wieder und das endlos lange. Ich habe bei mir eine Kultur, da sind die Polypen seit 50 Jahren. Ich habe die schon übernommen, also seit 53 Jahren sind die dabei und machen jedes Jahr neue Medusen.
Das heißt also, das ist theoretisch immer das gleiche Tier, auch genetisch und nicht etwa jetzt ein Nachfahre?
Nee, das ist immer das gleiche Tier, das ist genetisch völlig identisch.
Toll. Herr Jams, abschließend, haben Sie vielleicht noch eine Lieblingsqualle? Würden Sie sich festlegen in der Richtung?
Ja, ich finde die Tiefseequallen, Atolla, Periphylla, die finde ich eigentlich am schönsten.
Was ist das Besondere daran?
Diese haben einen bis jetzt noch unaufgeklärten Lebenszyklus, die eine davon jedenfalls. Die andere hat sich so sehr an dieses Leben im freien Wasser und in der Tiefsee angepasst, dass sie wunderschön dunkelrot ist, hat einen Farbstoff, der sie umbringt, wenn sie an die Oberfläche kommt. Also sie sind ästhetisch sehr schön und sie sind biologisch sehr interessant.
Dr. Gerhard Jams über faszinierende Tiere unter der Wasseroberfläche, die Quallen. Herr Jams, vielen Dank. Schönen Sonntag.
Ja, gleichfalls.
Dankeschön. Tschüss.
2 auf 1. Goethe ist tot, Schiller geht es sehr, sehr schlecht, aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche heißt An der Oberfläche.
Beck, Osama, Gutenberg, Gottschalk, Kindergartenzwerg, Wetter, Winehouse, Weihnachtskerze, Euro, Klima, derbe Scherze, Liebesschwur, Affären, Kräche, Smalltalk an der Oberfläche.
Das und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devantier.blogspot.com.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.